Unglückselige, Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Kaiserrat abgedankt. Feinde des werktätigen Volkes. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören wird. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Baldrian. Wir sind ins Jahr 1918 gereist, so wie findige Hörer vielleicht schon gemerkt haben. Obwohl es ein anderer Jingle ist und es nicht gerade am Anfang explizit gesagt wird. Wir befassen uns heute mit der Novemberrevolution in Deutschland und vor allem den darauffolgenden Jahren. Vis-à-vis hockt von mir, wie immer, der Claudio. Hoi Claudio.
Hallo.
Wo mich da unterstützt und gescheite Fragen stellt. Weil das ist das Thema, das ich musste vorbereiten. Vielleicht zum Vorausschicken. Ich meine, das Thema ist so riesengroß, oder? Mhm. Die ganze Revolution. Du könntest über den 9. November schon eine Podcast-Folge machen. Du könntest über die Weimarer Republik wahrscheinlich 500 Podcast-Folgen machen. Und mein Ziel ist so ein bisschen, vor allem so ein bisschen auf die ersten Jahre von dieser Weimarer Republik zu schauen. Wo dort doch viele Weichen gestellt worden sind, die später noch wichtig geworden sind. Mhm. Jetzt vielleicht mal zum Anfang so ein bisschen die Endphase vom Ersten Weltkrieg, wie es dort im Deutschen Reich ausgesehen hat. So im Spätsommer, Herbst 1918, hat die oberste Heeresleitung, das ist eigentlich so das höchste Organ damals im Deutschen Reich, neben dem Kaiser, langsam realisiert, dass der Krieg eigentlich nicht mehr zu gewinnen ist. Und das hat auch zu dramatischen Szenen dort geführt unter diesen Generälen. Also da sind, offenbar sind da höhere Militär hemmungslos in Tränen ausgebrochen, wo sie das realisiert haben. Der Kaiser hat zu dieser Zeit schon eine untergeordnete Rolle gespielt. Man redet heutzutage eigentlich von einer de facto Militärdiktatur, was das Deutsche Reich war in der Endphase des Ersten Weltkriegs. Am 9. November, das ist ja ein wichtiges Datum in der deutschen Geschichte, hat es ein paar Ereignisse gegeben, mal schönere, mal weniger schöne. Ich glaube, bei der Revolution 1848, also beim Revolutionsversuch, ist der Revolutionsführer hingerichtet worden am 9. November. Dann eben, die erste deutsche Revolution hat am 9. November stattgefunden. Die Reichspogromnacht gegen die Juden, wann war es? 1938. Die hat auch am 9. November stattgefunden. Und der Fall von der Berliner Mauer hat auch am 9. November stattgefunden. Das ist so das deutsche Datum. Und eben am 9. November, am Morgen früh, hat sich der Kaiser, der Wilhelm II., ins Ausland abgesetzt. Der ist auf Holland gegangen und hat dort um Exil gebeten, also man ihn dort aufnimmt. Das hat er auch geschafft. Vielleicht zum Gras gerade vorwegnehmen, er ist auch dort gestorben, etwa 20 Jahre später.
Er hätte eigentlich unbehelligt leben können, oder?
Ja, mehr unter Auflagen, ja. Mhm. Also er hat sich halt müssen, politisch sich zurückhalten und so. Mhm. Aber das ist ihm eigentlich gewährt worden, das Exil. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Übliche, oder? So gekrönte Häupter, die lässt man laufen eigentlich. Sollen die eigentlich weggehen? Ja, es hat dort, vor dem 9. November hat sich so langsam so eine revolutionäre Situation umgeschaukelt. Ausschlaggebend war vor allem der Aufstand der Matrosen in Norddeutschland. Das war die deutsche Marine stationiert. Und die haben den Vernichtungskrieg, wo ein Selbstvernichtungskrieg geworden wäre, das haben sie nicht mehr mitmachen. Also die Heeresleitung wollte eigentlich weiterkämpfen. Aber die Matrosen haben gesehen, dass das aussichtslos ist und haben sich dem Befehl verweigert. Und die Befehlsverweigerung, die, oder der Streik, die Meuterei, wie man das auch nennen will, die hat sich so ein bisschen wie ein Flächenbrand über das ganze Land ausbreitet. Überall haben Arbeiter auf Streik, es haben sich so Arbeiter- und Soldatenräte überall gebildet, auch in Berlin. Es ist also so ein bisschen, ja, fast so eine Situation gewesen, wie auch in Russland. Oder? Es ist jetzt ein bisschen auf der Kippe gestanden, in welche Richtung dass das geht. Im Bürgertum hat man auch eine sehr grosse Angst gehabt, dass sich eigentlich Russland wiederholt, oder? Mit allen gewaltvollen Konsequenzen, die das dort hatte. Und an dem 9. November ist es so ein bisschen darum gegangen, wer ist da, wo der Kaiser weg ist, so ein bisschen die Initiativen ergreift. Wer ist da der Schneller, wer ist der Geschwinder? Und der Philipp Scheidemann, das ist eine Sozialdemokratie, das ist ein Sozialdemokrat, der hat am 9. November quasi die Deutsche Republik ausgerufen. Da haben wir schon im Intro gehört, jetzt lassen wir noch seine Ausrufung am Stück.
Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot, Arbeiter und Soldaten. Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Genau, also das ist der Zeitpunkt gewesen, wo die erste deutsche Demokratie ins Leben gerufen worden ist. Jetzt muss man wissen, dass die Sozialdemokraten in Deutschland zu dieser Zeit extrem gespalten waren. Also die haben sich eigentlich im Krieg überworfen. Der Grund dafür war die sogenannte Burgfriedenpolitik. So die gemäßigten Sozialdemokraten, die haben eigentlich den Kriegskredit im Parlament zugestimmt. Gegen das waren viele Sozialdemokraten. Es ist zur Parteispaltung gekommen. Es hat eine Mehrheits-SPD gegeben und eine USPD, also eine unabhängige SPD, die so ein bisschen der linke Flügel war. Aus dieser USPD ist auch der Spartakusbund, die eine Spartakusgruppe war, hat sich gebildet. Das ist dann später die Kommunistische Partei Deutschlands geworden, die zu Weimarer Zeiten ziemlich stark war schon.
Mit ja grossen Posterboys und Postergirls.
Genau, ja. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die sind dort die Top-Protagonisten gewesen. Der Karl Liebknecht hat ja auch probiert, noch einen kommunistischen Staat, also quasi ein Sowjet-Deutschland auszurufen. Das ist aber gescheitert.
Jetzt redet man doch auch so vom sogenannten Balkonkrieg oder Balkonschlacht oder so.
Balkonschlacht? Habe ich noch nie gehört.
Oder der Balkonkrieg, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Also wer zuerst auf dem Balkon ist und die Republik also ausruft, oder was?
Oder ja, weil der Karl Liebknecht an dem 9. November eben an einem anderen Balkon, einer ist, glaube ich, beim Reichstagsgebäude gewesen und einer beim Schloss.
Ja.
In dem Fall ist der Liebknecht, glaube ich, im Schloss auf irgendeinem Balkon gestanden und hat auch die Republik ausgerufen.
Genau. Wo bin ich jetzt? Aber die Liebknecht-Gruppe, die hat sich da schon wieder so ein bisschen entfernt von dieser USPD, oder? Wir hatten quasi die MSPD und die USPD, die haben sich dann eigentlich geeinigt, dass wir eben, das sind immer noch so in Röte organisiert gewesen, aber es war der Plan gewesen, dann mal irgendwann einen Entscheidung zu treffen, wie es dann eigentlich so weitergeht. Eine wichtige Personalie hat ja auch am 9. November angefangen. Der Friedrich Ebert, der war seit 1913 SPD-Chef gewesen. Und der ist am 9. November Chef von der Übergangsregierung geworden. Genau, und der Kaiser war somit eigentlich entmachtet gewesen. Fast schon offiziell abgedankt, hat er aber offiziell erst 19 Tage später. Es war halt dort auch so eine Situation gewesen, wo auch Bürgerkrieg im Raum gestanden ist. Und der Friedrich Ebert, der hat dann mit dem neuen Chef von der obersten Heeresleitung, die es immer noch gegeben hat, Grüner hat dem angeheissen, einen Pakt geschlossen. Die OHL hat die Übergangsregierung anerkannt und im Gegenzug hat der Ebert die militärische Befehlsgewalt von der OHL anerkannt. Das hat auch für sehr viel Kritik gesorgt, eben gerade von linker Seite, weil sich eben die Revolution vor allem gegen die OHL, die de facto diktatorisch das Land regiert hat in den letzten Kriegsmonaten, gerichtet hat. Im Ebert sein Ziel war halt die Vermeidung eines Bürgerkriegs, wie es eben in Russland einen gegeben hat. Genau. Und eben, es hat überall im Land jetzt die Arbeiter- und Soldatenräte gegeben. Dem SPD und die USPD haben Koalition gebildet. Das Verhältnis zu diesen Räten oder wie man mit denen weiterfahren will, das hat aber schon wieder für Spaltung gesorgt. Die MSPD hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Röte nur eine Übergangslösung für die Revolution sein können. Sie haben schon gleich wollen, eben so eine parlamentarische Demokratie einführen. Und bei der USPD hat es doch auch noch Leute gehabt, die mit der Einführung von einer Diktatur des Proletariats nach sowjetischem Vorbild geliebäugelt haben. Genau. Dort haben auch Wirtschaftsinteressen eine grosse Rolle gespielt. Oder? Bei der SPD jetzt halt, sind viele der Überzeugung, dass so ein industrialisiertes Land wie Deutschland, also die Wirtschaft, die würde das nicht überleben, so einen radikalen Umbau. Es hat im Dezember einen Rätekongress gegeben. Und auf dem ist mit klarer Mehrheit beschlossen worden, dass Wahlen abgehalten werden. Das war so ein nationaler Rätekongress gewesen. Und damit haben sich eigentlich die gemässigten Linken vom Ebert durchgesetzt, dass der Weg Richtung Demokratie soll gehen und nicht kommunistischer Diktatur. Der Spartakusbund hat sich dann eben auf den Entscheid zur KPD umgewandelt, nach bolschewistischem Vorbild. Dann ist am 19. Januar 2019 eine Nationalversammlung gewählt worden, die eine neue Verfassung ausgearbeitet hat. Dort hat die MSPD 37,9% erzielt, die USPD 7,6%, die Liberale DDP 18,5% und das Zentrum, das ist so eine katholische Partei, die es heute immer noch gibt, lustigerweise, die aber keine Bedeutung mehr hat, die ist auf 19,7% gekommen. Also die Parteien, die sich für eine Republik, eine demokratische Republik ausgesprochen haben, die haben eine Dreiviertelmehrheit gehabt und so ist dem eigentlich nichts mehr im Weg gestanden, könnte man meinen, weil der Weg ja vom Volk legitimiert war. Das Parlament war eigentlich eine verfassungsgebende Versammlung, die man gewählt hat. Die haben den Ebert zum Reichspräsident gewählt und den Scheidemann zum ersten Regierungschef. Die Nationalversammlung hat am 2. Februar die Arbeit aufgenommen. Aber nicht in Berlin. Dort hat man nämlich Übergriffe befürchtet von revolutionären Gruppen, von rechts und von links. Es hat auch, dann komme ich später noch ein bisschen vertieft, rechte Freikorps gegeben, ehemalige Armeeangehörige vor allem, die quasi wieder wollen, den alten Zustand wiederherstellen, also die Monarchie oder mindestens die Militärdiktatur und halt auf der linken Seite die den Umbruch nach bolschewistischem Vorbild angepeilt haben. Man ist eben, nicht in Berlin hat man das durchgeführt, die Verfassungsversammlung, sondern die ist auf Weimar gegangen, im heutigen Thüringen, hint. Darum heisst es auch Weimarer Republik. Völlig überraschend, weil sie echt dort erfunden worden ist. Man hat dort so in dem schönen Nationaltheater getagt, das haben wir mal gesehen, wo wir hier waren. By the way.
Hübsch.
Goethe und Schiller vorne dran, oder?
Ja.
Ja, die sind nämlich auch da gewesen.
Der auch schon.
Das weiß ich nicht. Ich
finde, der auch schon dort vorne gestanden.
Das weiß ich nicht.
Mhm.
Ein halbes Jahr später hat man schon die neue Verfassung verabschiedet. Unter anderem, was auch noch erwähnenswert ist, man hat dort das erste Mal in Deutschland ein Frauenwahlrecht eingeführt. Da haben wir ja schon mal einen Erfolg darüber gemacht, dass wo wir auch gesehen haben, dass das Frauenwahlrecht so nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich so einen richtigen Aufschwung gehabt hat in Europa mit der Demokratisierung. Genau. Die Anfangszeit von der Weimarer Republik war sehr bewegt. Es sind Jahre gekommen, wo sehr viel Gewalt geherrscht hat, sowohl von rechts und auch von links hat man versucht, den neuen Staat zu schwächen oder gar umzustürzen. Spannend ist, ich habe hier gelesen in einem Buch, dass Gewalt als politisches Mittel vor 1914 in Deutschland eigentlich nicht wirklich verbreitet war. Das hat sich dort radikal geändert. Also, es sind jenste Leute umgebracht worden, eben Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg schon Anfang 1919, oder? Von rechten Freikorps. 1922, glaube ich, oder 1923, das weiß ich nicht mehr sicher, ist der amtierende Außenminister, konservative Jude, also deutsche Jude, der in einer konservativen Partei war, Walter Rathenau, auch von rechten Freikorps umgebracht worden.
Mhm.
Also wie man sich das heute so erklärt, wieso es so einen Wandel gibt, ist halt echt, dass erstes Mal sind sehr viele Waffen im Umlauf gewesen, wegen dem Krieg. Und halt auch sehr viel, also sehr tiefe ideologische Gräben, oder? Man hat, der Staat ist von vielen Seiten nicht akzeptiert worden, die Demokratie. Und ja, darum ist das Mittel von der Gewalt immer populärer geworden.
Gut, sicher auch einfach so gesellschaftliche Verrohung, oder? Also gerade, oder wo vielleicht auch dann wieder zurückgekommen ist, mit den Millionen von Männern, die da in diesen Schützengräben traumatisiert gewesen sind und irgendwie verkrüppelt heimgekommen sind.
Genau. Im März 1919 hat es zum Beispiel schon die sogenannten Märzkämpfe gegeben. Dort sind über 1000 Menschen gestorben. In München ist zu dieser Zeit auch eine Röterrepublik ausgerufen worden. Die hat wochenlang die Stadt beherrscht und die ist auch blutig niedergeschlagen worden. Irgendwie die Zentralregierung in Berlin oder in Weimar dort noch, hat 30'000 Mann aufgeboten, also Armee. Mhm. Und es hat auch über 600 Tote gegeben dort. Was noch dazu kam, ist, sind halt die ganzen, also zu den ganzen innenpolitischen Unruhen, wie es weitergeht, was auch immer das wichtigste Thema war nach dem Krieg, ist halt, wie die Siegermächte mit dem besiegten Deutschen Reich umgehen. Im Mai 19 sind so ein bisschen die Details vom Versailler Vertrag bekannt worden. Das war auch ein wichtiger Punkt drin, dass explizit festgehalten worden ist, dass Deutschland die alleinige Kriegsschuld trifft. Und das hat für Empörung gesorgt, aber auch natürlich die daraus Folgerung im Versailler Vertrag, dass Deutschland sehr viele Reparationen muss zahlen. Das ist zwar erst später konkretisiert worden, was das für ein Betrag ist, aber auch das hat für sehr viel Unruhe gesorgt in der Öffentlichkeit, und zwar von rechts bis links. Also man hat dort von einer Verewigung des Krieges geredet und von einer in der Menschheitsgeschichte einzigartigen Verknechtung. Mhm. Also das war auch so ein bisschen Mimimi gewesen, natürlich, aber ja.
Gut, aber es sind ja wirklich auch brutale wie sagt man, eben brutale Massnahmen die auch gewesen, oder, wo man
genau, ja,
dem Land dann auferlegt hat.
Mhm. Ja, was dort halt so ein bisschen dazukommt, das habe ich auch gelesen, was ich noch spannend gefunden habe, der Krieg ist ja physisch nie wirklich in Deutschland gewesen, oder? Also in Deutschland ist nicht gekämpft worden, außer ganz am Schluss, wo da so ein bisschen Truppen ins Rheinland gekommen sind.
Mhm.
Also man geht auch heute davon aus, dass die Empörung so gross war, weil in der deutschen Bevölkerung selber so die Ernsthaftigkeit von der Lage nicht so bewusst war, wie jetzt vielleicht in einem Franzosen oder in einem Nordfranzosen zum Beispiel, wo das eigentlich gerade vor der Haustür hatte. Oder?
Also wo die Front einfach zweimal drüber rein.
Genau, oder eben Belgier oder so. Oder?
Mhm.
Genau. Dann, es ist so verschiedene Putschversuche gekommen. Im März 1920 hat der sogenannte Kapp-Putsch stattgefunden. Das heisst so, weil er unter anderem von Wolfgang Kapp initiiert worden ist. Der war der Führer von der sogenannten Vaterlandspartei. Das war ein Putsch von rechts gewesen. Und der ist auch unterstützt worden von ehemaligen Vertrauten vom General Ludendorff. Der war der Chef von der OHL im Ersten Weltkrieg. Die haben auch das Ziel gehabt, die Wiedereinsetzung von der OHL als Regierung.
Mhm.
Es war also ein Militärputsch gewesen, kann man eigentlich sagen. Wo der Putsch angefangen hat, hat es in der Arbeiterschaft einen Generalstreik gegeben als Gegenmaßnahme.
Ist ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Hindenburg schon
Reichspräsident?
Präsident?
Ja. Nein, das ist erst später gekommen. Zu dem, dem komme ich noch.
Yes.
Nein, Präsident ist immer noch der Friedrich Eber gewesen.
Also das wäre dann nicht, ja, nicht ein Putsch gewesen von ehemaligen Kollegen. Das ist ja eigentlich so, das ist das grosse Duo gewesen, oder?
Ja, genau.
Im Krieg, Hindenburg, Ludendorff.
Genau, ja. Das sind auch, kann ich auch vorwegnehmen, so der Erfinder von der Dolchstoßlegende. Das ist, man hat von militärischer Seite in Umlauf gebracht, dass eigentlich die Linken schuld sind, dass Deutschland den Krieg verloren hat, weil sie sich eben geweigert haben, weiterzukämpfen. Das ist so als bewusste Fake News eigentlich, heute so wird das angeschaut, weil auch diesen Militärleuten klar war, dass der Krieg eigentlich militärisch nicht mehr zu gewinnen ist. Oder?
Mhm.
Man hat es eigentlich in den Linken in die Schuhe geschoben. Genau, beim Kaputsch bin ich gewesen, gell? Der konnte eben mit einem Generalstreik eigentlich ausgehebelt werden. Aber auch dort ist es wieder zu Toten gekommen. Man hat auf die streikenden geschossen, Demonstranten. Und ja, das war alles sehr blutig gewesen. Auch bei den Märzkämpfen 1920 im Ruhrgebiet, da ist es zu einem Generalstreik von linker Seite gekommen, der gegen den Staat gerichtet ist. Das ist immer so hin und her gegangen. Da haben sich irgendwie 300'000 Arbeiter beteiligt. Es hat sich auch eine rote Ruhrarmee, hat sich die genannt, gebildet. Die war bis zu 50'000 Mann stark gewesen, also doch eine respektable Größe. Die haben weite Teile von dem wirtschaftlich wichtigen Ruhrgebiet besetzt. Und der Aufstand ist auch von der Regierung blutig niedergeschlagen worden. Zum Teil mit Hilfe von so rechten Freikorps, die wenige Tage vorher noch beim Kaputsch gegen die Regierung gekämpft haben. Das war alles so völlig schizophren. Und dort hat es dann weit über 1'000 Tote gegeben. Genau. Wo bin ich so? Ja, also eben, man sieht, die Weimarer Republik, die ist schon eigentlich ein Jahr nach ihrer Gründung so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand gestanden. Permanenter Druck von links und rechts. Das hat sich auch so ein bisschen in den ersten regulären Reichstagswahlen im Juni 1920 gezeigt. Der Wähleranteil von den Parteien von der Weimarer Koalition, wie wir sie genannt haben, von der liberalen DDP, MSDP und Zentrum, der ist insgesamt von 76% auf 43% zurückgegangen. Also das ist eine krachende Wahlniederlage gewesen.
Zugunsten von wem?
Politischer Ränder.
Also, aber jetzt nicht ganz klar, also auch zersplitterte Ränder. Auch.
Genau, ja. Ja. Eben schon dort sind eigentlich so ein bisschen die Weimarer Verhältnisse entstanden, wie man es heute manchmal so ein bisschen bezeichnet. So die halt stark zersplitterte Parteienlandschaft, die es dann halt wiederum schwierig macht, tragfähige Regierung zu bilden. Was zu den ganz politischen Unruhen kam, ist schon die. Es sind auch so wirtschaftliche Verwerfungen gewesen. Es ist herausgekommen, dass Deutschland muss 132 Milliarden Mark an Reparationen zahlen muss. Und es war völlig unklar gewesen, wie man das jemals begleichen will. Also es war eine unvorstellbare Summe gewesen. Zu dieser Zeit ist es eigentlich heute noch. Zumal es ist dazu gekommen, dass die Siegermächte die deutsche Wirtschaft noch ein bisschen weiter beisackt haben. So mit hohen Zöllen und Exportverbot. Teilweise auch. Oder auch Importverweigerung von deutschen Produkten und so. Also man hat es ihnen wirklich nicht einfach gemacht. Der Schuldenstand vom Deutschen Reich ist während dem Krieg von 5 auf 144 Milliarden Mark angestiegen. Und das hat dann auch nicht die Reparationsforderungen beinhaltet, die erst 1922 definitiv festgelegt worden sind. Ja. Die politische Führung hat auf das mit einer massiven Geldentwertungspolitik reagiert. Das ist ja auch so ein Thema in der Weimarer Republik, die Hyperinflation. Lustigerweise hat das in den ersten Jahren zwischen 1919 und 1922 so ein bisschen dazu geführt, dass fast Vollbeschäftigung geherrscht hat in Deutschland, währenddem so ein bisschen die umliegenden Länder also zu massiven Wirtschaftskrisen gekommen ist in dieser Zeit. Das wäre auch noch spannend. Aber es ist der Preis dafür war die Hyperinflation. Ich habe hier ein paar Zahlen. ich weiss, Zahlen sind immer ein bisschen langweilig, aber das ist doch extrem spannend. Es tut es gut veranschaulichen, was das Problem ist. Also im Jahr 1920 sind die Lebenshaltungskosten gegenüber 1913 ums Achtfache gestiegen. bis Januar 2022 ums 20-fache, im Januar 2023 schon ums 1120-fache. Im Juli 2023 war der Faktor bei 376.512, im September 2023 bei 15 Millionen und im Dezember, habe ich vorhin September gesagt oder Dezember?
Bin mir nicht mehr sicher.
Also im September waren es 15 Millionen und im Dezember 1,2 Milliarden. Also mal.
Faktor
1,2 Milliarden gegenüber 1913. Das ist unvorstellbar. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich.
Also hat eigentlich faktisch wirklich keinen Wert mehr gehabt.
Ja.
Das hat halt, Reichsmark.
Das hat halt also so eine Inflation, das trifft halt vor allem im ersten Linie, also wenn es um Geld geht, trifft es halt die Sparguthaben haben oder irgendwie Lebensversicherungen, Kapitalrente etc.
Mhm.
Und das ist halt dort vor allem so ein bisschen das Bildungsbürgertum gewesen, oder? Und das hat natürlich die Schicht massiv radikalisiert, oder? Weil die echt plötzlich pleite sind. Wegen dieser massiven Inflation.
Auch in die Unterschicht abgerutscht.
Genau, ja. Ja, ein weiteres entscheidendes Ereignis in dieser Weimarer Zeit war die Besetzung des Ruhrgebiets. Die hat 1923 angefangen. Das Ruhrgebiet, das ist dort schon das Industriezentrum von Deutschland, also ganze Bergbau und so, ist alles da gewesen. Kohle ist dort mal sehr wichtig gewesen. Das ist alles da stattgefunden und französische und belgische Truppen haben das besetzt. Und das ist eigentlich so, im Nachhinein schaut man das als die grösste politische Krise von der Weimarer Republik, mal abgesehen davon, vom Untergang von derselbigen.
Mhm.
Das Motiv für die Besatzung war vordergründig, dass Deutschland der Reparationslieferungen nicht rechtzeitig nachgekommen ist. Also die haben auch müssen Güter abgeben. Das war auch der von den Reparationsforderungen. Heute geht man so ein davon aus, dass Frankreich wollte verhindern, dass sich Deutschland schnell wirtschaftlich erholen kann. Das ist immer so die Angst von den, also das ist so die Angst von den Franzosen, die erholen sich jetzt hier wieder und dann kommen sie wieder. Oder? Was ja nicht ganz unbegründet ist, wenn man die Geschichte anschaut.
Aber das ist ja auch so als Grenzgebiet immer eine recht emotionsaufgeladene Sache gewesen, oder? Also zwischen Frankreich und Deutschland. Also halt einfach das ganze Rheingebiet und eben speziell dort dann auch das Ruhrgebiet.
Ja,
also da es ja unzählige Konflikte ja schon gegeben hat vorher, wo das immer wieder mal zur Debatte gestanden ist, oder?
Genau, es ist ja auch Ziel von der Franzosen gewesen, nach dem Krieg eigentlich, dass das Deutsche Reich bis eigentlich zum Rhein nur noch gehen, also echt der ganze Teil links vom Rhein an Frankreich übergeht. Mit dem konnten sie sich nicht durchsetzen. Aber es hat auch dort so im Ruhrgebiet und im Rheinland hat es auch deutsche Kräfte gegeben, die davon geträumt haben, eigentlich so einen unabhängigen Staat zu bilden, also einen Frankreich-freundlichen Staat. Also man wollte sich eigentlich so lösen von dem Deutschen Reich. Das hat natürlich das zusätzlich angeheizt, so die Brisanz von diesem Thema. Im Rest des Deutschen Reichs, aber auch teilweise im Ruhrgebiet, hat die Besetzung zu einem Aufschwung von der nationalistischen Stimmung geführt. Es ist die sogenannte Politik vom passiven Widerstand eingeführt worden. Also man hat eigentlich so die Arbeiter dort aufgefordert zu streiken. Im Gegenzug hat die Regierung müssen in Berlin die Lohnausfälle zahlen und das ist noch dazu gekommen, dass die wichtigen Kohlelieferungen aus dem Ruhrgebiet ausgeblieben sind. Der passive Widerstand ist im September 2023 beendet worden und wegen der eben, weil das so eine teure Sache war, ist die Staatsschuld auf über 1 Trillion Mark angewachsen. Die Trillion, das sind 100.000 Milliarden. Genau. Die Ruhrbesetzung die ist 1924 beendet worden, auch auf Druck der Amerikaner. Die haben sich dort wieder so ein bisschen eingeschaltet in Europa, nachdem sie sich gerade direkt nach dem Krieg, mal abgesehen vom Versailles-Vertrag, eigentlich so wieder ein bisschen zurückgezogen haben. Also es ist immer so ein bisschen Das haben wir, glaube ich, auch schon mal beim Wilson haben wir das ein bisschen besprochen, eben, dass vor allem Frankreich immer einen harten Kurs gegenüber Deutschland nicht wollen fahren. Die Briten auch relativ hart, aber ein bisschen gemäßigter und die Amerikaner immer ein bisschen auf Bremse treten sind.
Mhm.
1923, ich muss es erwähnen, hat auch ein Ereignis stattgefunden, wo ein gewisser Adolf Hitler ins öffentliche Rampenlicht katapultiert hat. Am 8. November hat er nämlich sich in München an die Macht putschen. Lustigerweise hat sich dort hat sich der Putsch gegen konservative Kräfte gerichtet. Und sein Traum war dann, Marsch auf Berlin nachher durchzuführen, nachdem er München eingenommen hat. Das war so ein bisschen nach dem Vorbild von Benito Mussolini in Italien, der mit dem Marsch auf Rom die Macht an sich gerissen hat zu dieser Zeit in Italien. Der Putsch ist nach einem Tag kläglich gescheitert. Der Hitler ist verhaftet worden und musste ins Gefängnis gehen, wo er sein erfolgreichstes Buch geschrieben hat, nämlich «Mein Kampf». Das Jahr 1923, das ist so ein bisschen zentral in der Geschichte der Weimarer Republik, auch mit der ganzen Ruhrbesetzung, aber auch mit diesen wirtschaftlichen Verwerfungen, eben die Hyperinflation, die wirklich halt das ganze Land durchgeschüttelt hat. Da ist noch der Hitler-Putsch dazugekommen. Genau. Es ist so noch in der Phase von der Stabilisierung gekommen. Eine wichtige Rolle hat da der Gustav Stresemann gespielt. Da könnte man ja heute noch, weil ein Anzug nach ihm benannt ist. Das war eigentlich ein spezieller Politiker gewesen. Der war während dem Krieg einer der grössten Scharfmacher gewesen. Auch ein sogenannter Annexionist. Also der hat sich durchaus können vorstellen, dass man jemanden noch ein bisschen Land dazugewöhnt und so. Er hat auch den Kapp-Putsch 1920 unterstützt. Hat sich dann aber gewandelt. Er war immer noch Chef gewesen von der Nationalistischen Deutschen Volkspartei. Aber er ist der Außenminister geworden und hat sich ziemlich gleich mal so ein bisschen mit der Versöhnung mit Frankreich gewidmet. Lustigerweise, also das Bild von Stresemann ist bis heute so ein bisschen ambivalent. Einerseits die Versöhnungspolitik gegenüber dem Westen, das wird ihm hoch angerechnet. Auf der anderen Seite hat er sich explizit ausgenommen, gegen die Grenze im Osten eigentlich zu revidieren. Das war so ein bisschen sein Plan gewesen. Aber er hat einen grossen Coup gelandet, nämlich den Vertrag von Locarno. Das war vor allem zwischen Deutschland und Frankreich wichtig gewesen. Das hat einerseits beinhaltet, dass Deutschland in den Völkerbund aufgenommen werden kann, was sie auch 1926 gemacht haben. Deutschland, Frankreich und Belgien haben sich darin garantiert, dass sie auf eine gewaltsame Veränderung der Grenzen im Friedensvertrag von Versailles verzichtet. Die Revision von der Ostgrenze steht aber ausklammert worden. Also die ist immer noch so ein bisschen im Raum gewesen. 1925 hat der nächste grosse Einschnitt stattgefunden. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, Paul von Hindenburg. 1925 ist nämlich der Friedrich Ebert, 54-jährig, bei einer missglückten Operation ums Leben gekommen. Der Ebert ist eben so ein bisschen ja, wie soll man dem sagen, der starke Mann war halt in dem Weimar. Der Reichspräsident hat sehr viel Vollmachten gehabt, ja, in dem Gebilde. Er hat können eigentlich de facto Regierungen nach Gutdünken entlassen. Und wenn ein Ausnahmezustand ausgerufen wird, hat er quasi diktatorische Gewalt gehabt. Und das war eben so ein Stabilitätsfaktor gewesen, oder? Gemäßigter Sozialdemokrat, den man auch gegen links raus ein bisschen verkaufen kann, nicht so radikal, als so gegen die Mitte und noch gegen rechts und so geht. Und ist dann gestorben und zum Nachfolger gewählt, übrigens bei Volkswahlen, die sind bei Volkswahlen gewählt worden, die Reichspräsidenten, ist der damals schon 77-jährige Paul von Hindenburg. Der ist eben, wie schon gesagt, Mitglied von dieser OHL und ein Begründer von dieser Dolchstoss-Legende. Der Hindenburg hat schon früh das Ziel verfolgt, Sozialdemokraten eigentlich so ein bisschen von der Macht Fans behalten, hat sich aber das erste Jahr noch ein bisschen zurückgehalten. Erst 1930 hat er das richtig umgesetzt. Man redet dort nachher auch von dem sogenannten Präsidialkabinett. Das sind so die letzten Regierungen in der Weimarer Republik gewesen, weil die am Parlament vorbei einfach vom Reichspräsident eingesetzt worden sind. Was umstritten ist natürlich, oder? Weil das natürlich nicht in der demokratischen Gepflogenheit entspricht, sondern so hat es eigentlich der Kaiser vorher schon gemacht. Oder? Mhm. Der Kaiser hat ja auch, also es hat ja in Deutschland schon vorher ein Parlament gegeben, aber die Regierung ist vom Kaiser eingesetzt worden. Ja, das sind so die wichtigsten Eckpunkte von den ersten Jahren der Weimarer Republik. Vielleicht noch drei Zahlen. Die Republik, die hat ja eigentlich zwischen 1919 und 1933 existiert, also 14 Jahre. Und in diesen 14 Jahren hat es 21 Regierungen gegeben. Es haben 9 Wahlen stattgefunden und es sind zeitweise 15 Parteien im Parlament gesessen, gleichzeitig. Also das zeigt schon ein bisschen, wie instabil das Ganze war und wie halt, ja, das ist halt auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass man nicht so wirklich Erfahrung hat mit Demokratie und dass halt auch im Umfeld eben ein andere Modell gegeben hat, wo verfolgt worden sind von einzelnen Kräften, eben wie zum Beispiel das faschistische Italien oder das kommunistische Russland.
Aber es hat eigentlich zwei Bundespräsidenten gegeben, also wo dann wo 21 Regierungen
genau, ja.
Müssen einsetzen.
Genau. Eben, das Ende von der Weimarer Republik ist 1933 gekommen, wo die NSDAP wählerstärkste Partei geworden ist und mit der anderen rechten Partei Koalitionsregierung gebildet hat und der Hitler so zum Reichskanzler geworden ist. Ich habe dann so ein bisschen zwei O-Töne aus der Endphase von der Weimarer Republik. Zuerst lassen wir mal den Paul von Hindenburg an. Das ist eine Aufnahme von 1932. Da redet er einerseits über seine Nomination im Jahr 1925 und über seine erneute Kandidatur in diesem Jahr.
Er hat ja auch den Hitler eingesetzt, oder?
Genau,
als Kanzler.
Mir ist sich da auch nicht mehr so ganz sicher, wie ganz geistig der noch beieinander war. Wenn er 1925, 77 war, ist er 1933 schon 85 gewesen, ja. Genau, also lassen wir mal zu.
Als vor 7 Jahren zum ersten Male die Frage an mich herantrat, mich für Deutschlands höchstes Amt zur Verfügung zu stellen, habe ich es absichtlich vermieden, vor parteimäßig aufgezogenen Versammlungen zu reden und deshalb nur einmal im Rundfunk vor dem gesamten deutschen Volke gesprochen. Jetzt, wo mir zum zweiten Male die Präsidentschaft des Deutschen Reiches angetragen worden ist, wollte ich mich im Wahlkampf völlig zurückhalten. Der Verlauf desselben nötigte mich aber, aus meiner Zurückhaltung herauszutreten und im Rundfunk zu dem gesamten deutschen Volke zu sprechen. Denn alle sollen es aus meinem Munde hören, warum ich die neue Kandidatur angenommen habe. Zugleich will ich durch diese Ansprache dartun, dass ich nicht gewillt bin, die in der letzten Zeit über mich verbreiteten Unwahrheiten unwidersprochen zu lassen. Eine politische Programmrede will ich also nicht halten, weil ich es nicht für nötig halte. Mein Leben und meine Lebensarbeit sagen Ihnen von meinem Streben und Wollen mehr, als es Worte tun können. Wenn ich mich nach ernster Prüfung entschlossen habe, mich zu einer Wiederwahl zur Verfügung zu stellen, so habe ich es nur getan in dem Gefühl, damit eine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Hätte ich mich versagt, so bestand die Gefahr, dass bei der starken Parteizersplitterung, insbesondere der Uneinigkeit der Rechten, im zweiten Wahlgang entweder der Kandidat der radikalen Rechten oder ein solcher der radikalen Linken zum Präsidenten des Deutschen Reiches gewählt würde. Ich kann nicht glauben, dass Deutschland in innerem Hader und im Bürgerkrieg versinken soll, wo es gilt, im Ringen um die Freiheit und Geltung der deutschen Nation zusammenzustehen. Ich erinnere an den Geist von 1914 und an die Frontgesinnung, die nach dem Manne fragte und nicht nach dem Stande oder der Partei. Wie einst im Kriege die Not des Vaterlandes alles Trennende aufhob und die Massen des Volkes gleich, ob sie der Arbeiterschaft, dem Landvolk oder dem Bürgertum angehörten, in gleicher Weise hingebungsvoll ihrer Pflicht getan haben, so gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass Deutschland sich zu einer neuen Einigkeit im Gedanken an das Vaterland zusammenfindet. Wer mich nicht wählen will, der unterlasse es. Ebenso werde ich aber niemand zurückstoßen, der die Einheit des Deutschen Reiches in meiner Person finden will. Die Verantwortung, die mich aushalten ließ im Kriege, bis ich das Heer in die Heimat zurückgeführt hatte, die Verantwortung, die mir als Reichspräsident alle die entscheidenden Entschlüsse abrang, diese Verantwortung vor meinem Gewissen zwingt mich auch jetzt auszuharren und dem deutschen Volke die Treue in Treue zu dienen. Hierfür meine letzte Kraft herzugeben, habe ich mich erneut zur Verfügung gestellt. Das ist Sinn und Ziel meiner Kandidatur.
Genau, also man hört da schon viel politische Rhetorik, die man auch heute immer wieder hört. Der Ruf hat mich ereilt und ich opfere mich fürs Vaterland und nehme das schwere Amt an. Ich habe keine Ambitionen, aber jemand muss es ja machen.
Der Fähigste muss es auch machen.
Der Fähigste, genau. Ja, ich habe noch einen zweiten, einen längeren O-Ton. Da geht es jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen weiter, aber ich habe bin auf das gestoßen und habe das eigentlich sehr spannend gefunden. Und zwar geht es hier um den Otto Wels, das war ein sozialdemokratischer Abgeordneter im Reichstag. Und der hat im Parlament Ende März 1933 gegen das sogenannte Ermächtigungsgesetz angeredet. Das Ermächtigungsgesetz ist eigentlich das Gesetz, das im Hitler gesetzgeberische Gewalt gehabt und gilt so als wirklich das definitives Ende von der ersten Demokratie und dem Startschuss für die Nazi-Diktatur, die 12 Jahre regiert hat. In diesem Beitrag redet Otto Wels vom Reichskanzler, gemeint ist damit der Hitler. Und der Beitrag dauert jetzt länger, 8 Minuten, aber ich finde, das ist so ein historisches Zeitdokument. Das lohnt sich, die 8 Minuten sich das anzulassen.
Das Wort hat der Abgeordnete Wels.
Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, stimmen wir Sozialdemokraten umso nachdrücklicher zu, als wir sie bereits von jeher grundsätzlich verfochten haben. Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung gestatten, dass ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum auf der Berner Konferenz am 3. Februar des Jahres 1919 die Unwahrheit von der Schuld Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. Nie hat uns irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder gehindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den anderen Völkern der Welt zu vertreten. Der Herr Reichskanzler hat auch gestern in Potsdam einen Satz gesprochen, den wir unterschreiben. Er lautet: Aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen Siegern und Besiegten kam der Wahnwitz der Reparationen und in der Folge die Katastrophe der Weltwirtschaft. Dieser Satz gilt für die Außenpolitik, für die Innenpolitik gilt er nicht minder. Auch hier ist die Theorie von ewigen Siegern und Besiegten, wie der Herr Reichskanzler sagte, ein Aberbild. Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber auch an ein anderes, als am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung gesprochen wurde. Da wurde gesagt, wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, da es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das ist unser Glaube bis zum letzten Atemzug. Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, 4 Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war, um den Weitervormarsch der Feinde zu verhindern. Zu dem Ausspruch des Herrn Reichskanzlers bildet jene Erklärung eine wertvolle Ergänzung. Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen, mag sie Aufforderung zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt. Meine Damen und Herren, die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt es auch nicht an Übertreibungen. Was meine Partei betrifft, erkläre ich hier, wir haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen nach Prag verschoben, noch übertreibende Nachrichten ins Ausland gebracht. Solchen Übertreibungen entgegenzutreten, wäre leichter, wenn im Inland eine Berichterstattung möglich wäre, die Wahres vom Falschen scheidet. Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, dass die volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei. Diese Möglichkeit zu geben, das, meine Herren, liegt bei Ihnen. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von Ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution. Nicht eine nationalsozialistische. Das Verhältnis Ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten.
Ja, soweit Otto Wels. Wir wissen, wie es rausgekommen ist. Das Ermächtigungsgesetz ist angenommen worden. Nur die SPD hat gegen das gestimmt. Und die deutsche Diktatur, die Nazi-Diktatur, ist Realität geworden. Ja, vielleicht noch so ein bisschen als Einschätzung von der Weimarer Republik. Die gilt ja bis heute so als Schreckgespenst in der deutschen politischen Debatte. Es werden immer so Bezüge hergestellt dazu. Eben, es ist die Rede von Weimarer Verhältnissen, wenn mal irgendetwas nicht so gut läuft. Mhm. Es wird immer wieder warnend an das Beispiel erinnert, an die gescheiterte Demokratie. Ich finde historische Vergleiche eigentlich immer ein schwierig, weil sich Geschichte bekanntermaßen nie eins zu eins wiederholt. Und die Vergleiche sind auch, extrem übertrieben. Mhm. Aber ich habe schon vorhin angesprochen, oder die Verfassung, die hat auch Fehler drin gehabt. Der Reichspräsident war extrem mächtig. Der Ebert ist wegen dem auch der Rote Kaiser genannt worden. Ja, genau. Mhm. Das andere habe ich alles schon erzählt vorhin, darum muss ich es nicht erzählen.
Was ich noch spannend gefunden habe, war der erste O-Ton eigentlich da vom Hindenburg. Mhm. Oder, also schon nur mit Art und Weise, wie der halt logisch auch durch seine eigene Biografie natürlich und ja, was er ja auch für eine Stellung hatte in Deutschland, einfach so in einer Selbstverständlichkeit irgendwie auch dahin redet. Auch ja, weil er weiss, was für eine Rückhalt oder Position irgendwie er halt hat oder gehabt hat in dem Reich. Also das finde ich auch so ein bisschen etwas vom Erstaunlichsten, eben, dass dann so eine Person halt auch noch, was sind das gewesen denn? Nach irgendwie 7 Jahren zum Bundespräsident, also vom Volk eben gewählt worden, wie ist. Ja, wo halt irgendwie der gleich auch noch zeigt, also erstens sicher irgendwie, dass vielleicht gerade in dieser Situation nach dem Ersten Weltkrieg und mit diesen Kriegsschulden und mit sicher auch dem fehlenden Kompass auch, wo irgendwie das Land hatte, dass halt schon irgendwo durch auch die ersten Anzeichen nach der Suche nach einem starken Mann war, oder? Ich meine, so der, eben Hindenburg ist ja schon während dem Ersten, oder noch vor dem Ersten Weltkrieg ja auch so eine, vielleicht nebst dem Kaiser, fast so eine Art Volksvaterfigur gewesen. Und ja, vielleicht ja auch noch die ganze, eben so das Preußentum, das ist ja auch etwas, wo vielfach angesprochen wird, wo glaube ich einfach schon auch voll so in der, was sagt man, so eine Art DNA von dem jungen Deutschen Reich ja auch irgendwie gewesen ist. Eben was die OHL für eine Stellung hat, oder vielleicht auch was der Matrosenaufstand in Kiel, das ist ja eben das riesen Ereignis auch gewesen. Ich nehme an, das ist halt auch symbolisch einfach eine krasse Aktion gewesen irgendwie, wenn man eben sich eigentlich so eine Art gegen die Heeresleitung ja stellt und einfach einmal sagt, hey, es ist einfach genug. Also wir lassen das jetzt einfach nicht abmetzeln irgendwo in der Nordsee, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Also ja, wo ja irgendwie, das ist ja wirklich so eine gesellschaftliche Sache gewesen, ja auch gerade in Preußen und dann auch in ganz Deutschland, oder also einfach auch so das Offiziersgehabe und dass man ja dann auch als Offizier einfach irgendwie, also, da hat man ja, glaube ich, die Uniform gar nie mehr abgezogen. Also das ist, glaube ich, auch so in der Freizeit. Du bist ja einfach so, bist einfach Offizier gewesen. Vielleicht ist das ja wie, also auch fast ein bisschen zu schnell gegangen, oder, die ganze Sache mit, ja, eben, wir sind jetzt halt demokratisch und so eine Art, ja, schauen wir mal, wenn er das irgendwie mit dem neuen Parteisystem hinbringt. Oder auch wenn jetzt irgendein Hindenburg eben über die Zersplitterung mit irgendwie, weiß nicht, wie viele Parteien, so eine Art betrauert irgendwie. ja, ist dann halt auch so eine Sehnsucht nach klaren Verhältnissen.
Ja, eben, das, ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich meine, die Monarchie in Deutschland, die hätte ja durchaus auch Unterstützer gehabt. Also, sonst hätte sie nicht können existieren, oder? Wenn jetzt das ganze Volk in corpore gegen den Kaiser gewesen wäre oder gegen die Institutionen von dem Kaisertum. Darum, es hat eben, das ist halt so ein bisschen, darum finde ich auch, die Vergleiche hinken immer so mega krass, weil also das Umfeld, wo das jetzt stattgefunden hat, ich meine, das ist eigentlich unvergleichbar, oder? Nach dem Krieg. Man hat die Linken, die eine kommunistische Diktatur nach russischem Vorbild errichten. Man hat die, die den Kaiser zurückwenden, oder? Oder wieder eben das Preußentum im Vordergrund stellen, mit einem starken Militär und so. Und dass das also eigentlich ist es erstaunlich, dass es so lange gehabt hat, oder? Weil ich glaube, oder jetzt, wenn man es einmal mit Russland vergleicht, wahrscheinlich ist es schwieriger, so eine Revolution umzusetzen, wie es in Russland passiert ist, oder in der Radikalität. Aber die Konsolidierung ist dann wahrscheinlich einfacher, oder? Wenn du mal die Macht gewünscht, dann kannst du eigentlich mit totaler Unterdrückung kannst du eigentlich jeden Widerstand im Keim ersticken. Wenn du dich für einen demokratischen Weg entscheidest, ist das schon viel schwieriger, oder? Eben, und dazu kommt natürlich auch die wirtschaftliche Verwerfung. Das ist unvorstellbar, eben die Inflation. Das sind eigentlich wirklich, das ist quasi wie eine Volksenteignung gewesen, oder? Das war eigentlich nichts mehr rum gewesen. Ja. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja auch aus dem gelernt, oder? Warum man die heutige immer noch gültige Verfassung geschrieben hat, oder das Grundgesetz, wie man das nennt. Der Bundespräsident, der ist viel schwächer, der ist eigentlich nur noch repräsentativ. Also er hat schon auch kleine politische Macht, wenn es darum geht, eine Regierung zu entlassen, vor allem das Parlament aufzulösen. Aber dort sind sehr viele Hürden eingebaut. Das Staatsverfassungsgericht ist vor allem auch installiert worden, wo in Deutschland bis heute eine starke Rolle spielt. Und es gibt für das Parlament eine 5%-Hürde. Das ist eigentlich auch so eine Nachwehe von der Weimarer Republik, damit es eben nicht mehr zu dieser Zersplitterung kommt und plötzlich 15 Parteien im Parlament hocken. Ja. Was ich auch noch spannend gefunden habe, ist eigentlich so die Rolle von der SPD, oder? So der Friedrich Ebert, der da so ein bisschen hin und her meandert, zwischen Militär und revolutionären Linken. Das ist ja so ein bisschen etwas, was wir auch schon in diesem Podcast kritisiert haben, oder? Der Opportunismus von der SPD. Und dort tun sie innen so ein bisschen staatstragend, oder? So ein bisschen vernünftig, pragmatisch. Das ist halt eben eine andere Zeit.
Ja, also gut, es gibt ja ganze Bücher über den Ebert, wo, also da wird ja auch nicht irgendwie nur kritiklos diskutiert, also auch als Person oder also auch in seinem Machtbewusstsein. Ja, das finde ich schon auch immer etwas spannend, gerade in so chaotischen Zuständen, wie eigentlich in so Zuständen oder so Zeitpunkten vieles halt auch an Einzelmasken manchmal halt hängt. Also an, ja, dann cleveren oder so eine Art Instinktmenschen vielleicht auch, ja, kann man viele aufzählen. Ich meine, Lenin ist zum Beispiel auch so ein Typ gewesen, wo
Gelegenheit gesehen und im richtigen Moment zugeschlagen
wo, hat. Ich meine, ehrlich gesagt, eigentlich nicht stattgefunden hat, bis er dann halt wirklich in Petersburg war. Also gut, geografisch ist er nicht, weil er einfach in der Schweiz gehockt ist und irgendetwas da so ein bisschen intellektuell ein bisschen umschwadroniert hat auch. Also ja, das, ich nehme an, der Mensch hätte keinen Schwanz gekannt in Russland, bis der dann wirklich mal dort auf einem Podium gestanden ist.
Ja, man sicher nicht in der breiten Bevölkerung. Ja.
Ja. Und dann plötzlich rebelt es.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, gell? Oder eben auch nicht. Wie man so sieht. Ich glaube, es ist alles gesagt. Nein, es ist eben nicht alles gesagt, aber das ist auch okay so.
Genau. Also ja, was ich auch noch, gut, das hast du auch erwähnt, dass eigentlich die Weimarer Republik auf eine Art ist das immer so ein Schreckgespenst, oder? Aber ich glaube, man hat ja jetzt schon auch angefangen, das ein bisschen differenzierter auch anzuschauen, oder? Das hat ja, ich glaube, das ist ja jetzt so historisch auch langsam aufgekommen, irgendwie auch mal die positiven Seiten auch, oder das vielleicht, oder die positive Seite, oder das vielleicht ein bisschen neutraler anzuschauen und nicht immer irgendwie die Verknüpfung halt mit der Nazi-Diktatur irgendwie zu machen, sondern vielleicht halt auch mal die Verknüpfung gegen Hindern zu machen. Mhm. Und was das auch, ich meine, im Endeffekt, ja, auch, was das auch für eine Leistung war, eigentlich so etwas,
genau.
Überhaupt zu schaffen. Aber wenn man es gerade wieder vielleicht mit Russland vergleicht oder irgendwie auch, ja, hat auch französische Revolutionen gegeben, wo
mit Terror geändert
haben. Also ja, wo, wo nicht so, sagen wir mal, besonnen irgendwie
zugegangen
sind. Auch wenn jetzt da, also klar, wir reden da immer noch von Tausenden von Toten natürlich, so über die Jahre. Aber gleich.
Genau. Eben, man kommt ja immer mehr davon weg, so quasi der Determinismus oder die Zwangsläufigkeit, dass die Weimarer Republik müssen scheitern und den Weg nehmen, was der genommen hat mit dem Dritten Reich und so. Von dem kommt man immer mehr weg. Und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, ja. Und das hätte nicht so müssen rauskommen, oder? Gut, dann würde ich sagen, dass wir das beenden da. Oder was meinst
du? Super,
ja. Ja gut, dann hören wir uns in einer Woche wieder mit dem Landesstreik, oder?
Genau, das ist dann so Revolution für Arme. Oder?
Wenn die Bank angestellt durch die Strasse gehen.
Oder halb für Schweizer.
Ja, gut, also in dem Fall, danke fürs Zuhören. Gute Zeit.